Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Devs on Tape. Dieses Jahr von der DOAC 2024, von der Konferenz und Ausstellung in Nürnberg. Man kennt's, ne? Jedes Jahr sind wir hier. Natürlich als erstes, hallo Caro.
Hallo Kai.
Good to be back sozusagen. Haben eigentlich gesagt, wollen wir nicht erwähnen. Habe ich jetzt direkt dazu gemacht. Ja. Wir haben den ersten spannenden Gast dieser Konferenz hier bei uns und es ist nicht Juan. kleiner Inside-Joke. Wir haben Fabian Neureiter hier bei uns als Gast. Hallo Fabian.
Hallo Kai. Hallo Caro.
Ja, Fabian, start doch vielleicht einfach mal für unsere Hörer, wer dich noch nicht kennt, mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so?
Ja, genau. Hallo zusammen. Ich bin Fabian Neureiter. Ich komme aus Bochum. Und ich bin wie der Kai bei der Hyent und arbeite auch beim Kai-Team. Und Kai ist tatsächlich mein Chef.
Disclaimer, das darf ich gar nicht sagen.
Ja, Interessenkonflikt. Nee, tatsächlich, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Richtung Medieninformatik. Habe das auch studiert und kam da so ein bisschen aus der Richtung Computergrafik. Bin aber durch Verwirrung des Schicksals bei Apex gelandet und dann auch bei damals noch der MT-AG. Und bin jetzt mittlerweile seit, ja, kann gut sagen, 5 Jahren Apex-Entwickler. Und da insbesondere für so das Thema JavaScript ein bisschen und in letzter Zeit sehr stark für das Thema Testing. Also ich bin auch der Entwickler von, also einer der Entwickler von unserem Low-Code-Testing-Tool, LCT, und verfolge aber gerade auch aktuell so das ganze KI-Thema ein bisschen. Bin auch hier auf der DOAC für einen Vortrag, wo ich ein bisschen das Oracle Document Understanding angucke und was das so beinhaltet, wie man das einsetzt von Apex aus. Und ja, das ist so ein bisschen das, womit ich mich jetzt gerade beschäftige.
Mhm. Und wie ist Kai so als Vorgesetzter?
Wir wollten das nicht zu dem Thema machen.
Also ich würde mal so tippen, genauso wie im Podcast.
Offen, neutral.
Offen, neutral, fair. Also.
Okay, dann haben wir das Thema abgehakt. Wunderschön. Ja, wir müssen natürlich erstmal wieder einen Tritt finden. Wir haben ja eine längere Pause gehabt. Wer darüber mehr erfahren möchte, findet mit Sicherheit bald eine andere Folge von Caro und mir in diesem Feed hier. Wir haben den Fabian eingeladen, und zwar nicht, um unsere Firmeninterna zu sprechen hier, sondern um einfach über die spannenden Themen, die du bisher so abgedeckt hast, mit deinem Wissen oder mit deinen Vorträgen und so weiter, ein bisschen näher zu beleuchten. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast einen Vortrag über dieses Document Understanding-Thema hier. Da einmal für unsere Zuhörer nochmal der Hinweis, wenn ihr euch die Vorträge dieser Konferenz gerne anschauen möchtet und nicht hier sein könnt, könnt ihr euch über die DOAC-Webseite doac.org ein On-Demand-Ticket nachträglich kaufen. Und könnt dann Videoaufnahmen der Vorträge anschauen. Da müssten eigentlich alle verfügbar sein von allen Räumen. Ansonsten natürlich kann man den Fabian auch über sämtliche Social-Media-Kanäle auch erreichen und kann dann auch die Folien bekommen und gegebenenfalls auch in Kontakt treten, um nähere Informationen zu bekommen. Jetzt hat die Caro sich aber hier ein besonderes Thema gewünscht für diese Folge, weil der Fabian sich besonders gut auskennt mit...
Ich leite das vielleicht nochmal anders her. Also ich selbst habe tatsächlich heute einen Vortrag gehalten über den Umstieg für Datenbankentwickler auf VS Code. VS Code oder Visual Studio Code. Mir wurde schon gesagt, dass ich das ja deutsch ausspreche, VS Code. Visual Studio Code ist ja eine IDE für mehrere Sprachen. Wird viel auch im JavaScript-Umfeld benutzt und so. Aber man kann das auch mit PLSQL benutzen. Und da haben wir uns beide heute Morgen, Fabian und ich, drüber unterhalten. Einfach so ein bisschen sinniert. Und wir haben uns auch über GitHub Copilot unterhalten. Und ich dachte mir, wir quatschen einfach mal ein bisschen drüber und teilen vielleicht so ein bisschen Erfahrung, weil ich selbst nicht alle Funktionen von GitHub Copilot nutze und vielleicht du hast definitiv andere Erfahrungen noch damit gesammelt als ich beispielsweise. Und da dachte ich mir mal, wir quatschen einfach mal darüber. Und dann würde ich da vielleicht mal in dem Sinne einsteigen. Mit was hast du denn damals angefangen zu entwickeln? Mit welcher IDE, als du mit Datenbankentwicklung gestartet hast?
Das war mit Datenbankentwicklung?
Ja.
Das war tatsächlich dann schon VS Code tatsächlich. Ach, also das hat damit angefangen. Also da hat natürlich die meisten Sachen auch SQL Developer, was jetzt so wirklich die eigentliche Entwicklung und Abfragen und alles mögliche anging. Aber tatsächlich so gerade so PLSQL Packages oder so, die habe ich eigentlich schon immer da direkt entwickelt, weil ich so ein bisschen schon im Studium noch so ein bisschen mich in Visual Studio Code einfach mehr oder weniger verliebt habe, einfach weil das so flexibel ist. Und du hast zig Extensions, die teilweise richtig gut gepflegt sind. Ich habe auch das Gefühl, das Tool an sich entwickelt sich ständig weiter. Da kommen ständig Releases, die alle meiner Meinung nach echt sinnvoll sind und immer Verbesserungen bringen. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es andere gute Tools gibt, aber ich habe bis jetzt noch kein Vergleichbares gefunden, wo ich gesagt habe, das ist jetzt ein Grund zu switchen. Ne? Mhm. Also es gibt ja früher in der Uni haben wir ganz viel Java entwickelt, da ganz viele sind Richtung JetBrains gegangen, mhm, und es gibt auch viele Lizenzen, bei uns in der Firma glaube ich noch, die Lizenzen nutzen, aber ich habe tatsächlich bis jetzt noch nichts gefunden, was so ja funktionsreich ist und was sich so gut anpassen lässt an meine konkreten Bedürfnisse, was die Entwicklung angeht.
Ja, das ist spannend, weil dann, also bin auch ein bisschen länger dann, jetzt fühle ich mich irgendwie alt, aber ich habe ja vor, keine Ahnung, was, 15 Jahren oder so angefangen, in der Datenbankentwicklung unterwegs zu sein, und damals zum Beispiel hatte ich halt einfach den SQL-Developer so als Standard-Tool, weil das ist halt kostenfrei, ne, das hatte man dann auch einfach so. Und ich weiß noch, wie schmerzhaft ich es damals empfand, weil ich vorher PHP entwickelt habe. Und auch da war die IDE, die ich verwendet habe, jetzt kein glorreiches Konstrukt an Applikationen oder sowas, was man da verwenden konnte, sondern es war trotzdem, aber flexibler, dynamischer, hat sich einfach besser und schneller angefühlt. Und der SQL-Developer dagegen, der war halt so gefühlt nichts. Der hat einem keine Hilfestellung gegeben. Es hat ewig gedauert, bis die IntelliSense mal angegangen ist. Es war einfach nur schmerzhaft. Deswegen fand ich das ganz interessant, weil ich habe auch das Gefühl, oder so stelle ich es mir zumindest vor, mit so vielen Studierenden spreche ich leider nicht, dass wahrscheinlich auch allein aus dem Kontext des Studiums wahrscheinlich viele jüngere Leute auch eher Visual Studio Code als IDE kennen und sich dann dort schon zu Hause fühlen und es dann natürlich Sinn macht, wenn sie dort weitermachen, statt dass sie dann auf irgendein anderes Tool umswitchen.
Das ist ein guter Punkt, vor allem auch, weil es manchmal ist der Vorteil auch einfach jetzt schon die Verbreitung. Das heißt, wenn du irgendein Problem hast im Visual Studio Code, du googelst es einfach oder fragst ChatGPT und es gibt eine Lösung dafür. Ne? Mhm. Ich habe damals lange gebraucht, um gerade mit dem SQL Developer irgendwie überhaupt warm zu werden. Also ich fand erstmal das Interface ziemlich verwirrend, finde es jetzt auch immer noch nicht optimal. Mit einer Zeit, je mehr Features man nutzt, umso mehr merkt man, wie mächtig das auch eigentlich ist. Mhm. Aber ich habe wirklich lange gebraucht, damit warm zu werden. Deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt die entsprechende Extension für VS Code gibt. Das gleiche Problem hatte ich mit dem Data Modeler. Mhm. Unglaublich mächtiges Tool, kann man wunderbare Sachen mitmachen. Aber es ist halt schon sperrig in der Handhabung, finde ich.
Ja, das stimmt. Viele, jetzt reden wir die ganze Zeit und Kai sitzt
hier neben uns. Ich finde das super interessant, die Hintergrundinformationen zu finden. Also mein Take dazu ist eigentlich nur Data Modeler und SQL Developer, die haben halt dazu eingeladen, dass man mehr Kaffee trinkt, weil jedes Mal, wenn man das Programm startet, stimmt, hatte man die Zeit dazu, sich einen Kaffee zu holen. Selbst auf einem M1 MacBook war das einfach kaum irgendwie erträglich, dass man da den SQL Developer startet und dann wartet, bis dann ein Ergebnis zurückkommt und sieht trotzdem aus wie Java von 2002. Mhm. Ja, also mein Take zum Visual Studio Code ist, ich benutze den auch seit Anfang an, ja, also nicht seit dem Start meiner Karriere, da bin ich eher so auf deiner Ebene, Caro. Als das aufkam, das Thema, als der Editor auf den Markt kam oder so frei verfügbar war, war immer so ein kleines Hobby, so viele Extensions wie möglich zu installieren und dann festzustellen, man braucht die gar nicht oder die blocken sich gegenseitig, man deinstalliert die wieder, weil irgendwann war der Visual Studio Code genauso langsam wie der SQL Developer im Startup irgendwie. Mhm. Aber ja, Sachen wie Klammern automatisch vervollständigen oder farblich hervorheben, dass man das sehen konnte und die Blöcke ein und ausklappen, das war dann so ein Thema. Ja, wir können ja mal eine Runde machen, welches die meistgenutzten Extensions von euch sind, wenn man nicht die SQL Developer Extension nimmt. Mhm. Ja, also ich würde meine, für meinen Take, ich habe so eine Update-Sucht, vielleicht wird das auch noch in einer anderen Folge hier auf der Konferenz auf jeden Fall nochmal, da haben wir uns gestern auch drüber unterhalten schon, off the record, dass man permanent upgraden möchte und das permanent alles auf dem neuesten Stand haben will. Und dafür habe ich eine Extension im Visual Studio Code installiert, der die Package.json in Node.js-Projekten durchscannt. Ah. Ja, das heißt, man, für diejenigen, die es nicht wissen, ist, wenn man ein Node.js-Projekt startet, und das ist halt bei React und bei Angular und Co. nicht anders, dann hat man eine Package.json als Manifest sozusagen, wo drin steht, welche Frameworks werden zugezogen, welche Libraries nutzt man dann, und da sind die halt im JSON-Format aufgelistet. Und direkt auch mit der Version entweder angepinnt oder Minimum-Version oder Maximum-Version angegeben. Da kann man so einen gewissen Syntax angeben, wie man die Version von diesen Tools ja managen möchte. Und da kann man halt auch sagen, per Hand, npm-update zum Beispiel, dann geht der die Package.json durch und lädt für jedes dieser Frameworks da drin, wenn nicht angepinnte Versionen da sind, die neueste Version runter und updatet alle Dependencies im Projekt. Und da habe ich eine Visual Studio Code Extension gefunden, die inline im Editor, wenn man die Package.json aufmacht, sofort für alle Frameworks, die da stehen, eine Abfrage macht, was ist die neueste Version. Und dann sieht man inline in grau, man kennt das vielleicht von den Git-Kommentaren, die so inline drinstehen, steht hinter jedem dieser Dependencies, welche die aktuellste Version ist und was man damit machen kann. Das heißt, man kann händisch durchklicken, durch jede einzelne Dependency sagen, die bitte auf die neueste Version. Und dann wird die auch in der Package.json direkt auf die neueste Version geschrieben. Das kann man speichern und dann installieren. Und so kann man ja, auf den ersten Blick sehen, ob es irgendwas Outdatedes gibt an Dependencies im Projekt und dann auch direkt aktiv werden und sagen, ich möchte das jetzt upgraden oder reverse. Ne? Man kann auch direkt wieder zurückspringen zur alten Version, wenn man merkt, es funktioniert was nicht. Das ist auf jeden Fall das Feature, was bei mir immer da geblieben ist.
Mhm. Klingt cool. Wie heißt denn das eigentlich?
Es gibt mehrere. Sage ich dir auf dem kurzen Dienstweg nächste Woche. Nee, ich meine, die Dependency Watcher, glaube ich, gab es eines, weil es ist auch noch für mehrere Projekte. Muss ich nochmal nachgucken. Ist auf jeden Fall bei mir in meiner Config mit drin. Gibt es mittlerweile aber auch verschiedene. Ne? Also wenn ich auch nochmal eins noch eintake, wenn ich eins gesehen habe, ist, dass es auch super viele Ideen gab, die mehrfach umgesetzt worden sind. Mhm. Und dann mal besser, mal schlechter. Mhm. Ja, und auch mal genauso gut, aber dann ablösend für das andere. Und dann gab es irgendwann bei Visual Studio Code diesen Moment, wo das Tool dich sogar davor gewarnt hat, dass die Sachen Konflikte haben könnten. Ja, da geht auch diese Oracle-Integration in den Visual Studio Code. Da gab es dann jetzt auch irgendwie dann diese Meldung, hey, pass auf, das gibt einen Konflikt zwischen der SQL Developer Extension und der normalen Oracle Extension, die es vorher gab.
Ja.
Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, welches das eine Framework ist, welches da am sinnvollsten ist. Aber was ich sagen kann, ist, Import kostet es eins. Eine Extension, die du auch nutzen kannst. Und da steht halt drin, wie groß die Abhängigkeiten sind, die du in deinen Projekten drin hast. Das ist immer ganz interessant, weil dann sieht man, wenn man jetzt so ein Projekt macht und hat dann eine Library, die ist unfassbar groß, dann sieht man das sofort und kann dann da auch reduzieren und nur Teile dieses Packages Dependencies irgendwie mit reinziehen in das Projekt. Und so kann man dann vielleicht ein bisschen Build-Time oder sowas sparen. Mhm. Das sind auf jeden Fall die Sachen. Ja, und ansonsten halt natürlich die ganzen Language-Sets und Syntax-Highlighting, Autocompletion-Sachen und sowas. Das sind so diese Standard-Sets. Ja, mittlerweile aber eher so die Tendenz, weniger Frameworks, weniger Extensions laufen zu lassen, weil man dann plötzlich merkt, so häufig editiere ich keine Toml-Dateien. Das ist eigentlich nur vom Traffic, aber ja, genau, das ist so mein Take. Jetzt dürft ihr euch gerne weiter unterhalten, ich lehne mich zurück.
Was nutzt du denn am meisten, Caro?
Ich benutze tatsächlich, das ist jetzt sehr banal im Gegensatz zu dem, was Kai gerade erzählt hat, aber tatsächlich die zweite Extension, die ich mir immer installiere, heißt Better Commons. Und Better Commons ist halt eine ganz, ganz kleine Library, die halt Kommentare highlightet in unterschiedlichen Farben. Also wenn ich ein To-Do schreibe in meinem Code, dann wird das halt orange dargestellt. Wenn ich ein Ausrufezeichen hinmache in dem Kommentar, dann wird das rot dargestellt. Einfach um so ein bisschen die Awareness, sag ich mal, wenn man durch den Code scrollt, für diese ganzen Kommentare, um die zu steigern. Und das ist tatsächlich eins meiner Lieblings- Plugins.
Nutze ich auch tatsächlich, finde ich
cool. Ja. Sehr gut.
Hey, da könnt ihr beide euch mal To-Do-Tree angucken. Jetzt bin ich die große Extension-Library hier.
Ja.
Jedes Mal, wenn ihr Code nämlich To-Do reinschreibt, aha, in Caps, sammelt der in einem dieser variablen Fenster im Visual Studio Code. Ja, die gibt's ja dann häufig irgendwie, wenn man dann neben der Sidebar nochmal diesen Streifen hat, wo zum Beispiel bei der Docker-Extension, die ich auch sehr viel benutze, die Docker-Container oben links hat und dann unten rechts ist irgendwie nochmal irgendwie Start, Stopp und sowas. Die geben dann in so einer Übersicht als Tree alle To-Dos, die in einer Datei vorhanden sind. Das heißt, du kannst, wenn du eine riesenlange Source-Code-Datei hast, in ganz vielen Packages und da steht To-Do hier, dann erfasst es noch nicht zusammen, glaube ich. Aber dann kannst du links unten durch die Dinger durchscrollen, wenn da steht To-Do hier, Variablen umbenennen zum Beispiel. Dann siehst du das unten links, kannst direkt mit einem Klick da drauf an die Stelle in einem Source Code skippen. Mhm. Kannst dann sehen, okay, und machst die To-Do weg und dann wird auch dieser Tree kleiner.
Das hört sich gut an.
Ja,
gut, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Das stimmt.
Wie immer könnt ihr das alles in den Shownotes dieser
Episode nachlesen.
Auch mit den richtigen Namen. Wahrscheinlich alle komplett verbaselt auf dieser Folge, aber es ist auch schon ein bisschen was her, dass ich diese Sachen hier auf der Editor habe.
Hast du noch eins, was du immer mit installierst?
Mittlerweile tatsächlich ist die SQL Developer Extension natürlich.
Und der Dracula-Theme.
Ja, das ist eine Sache, die kann man wirklich mal sagen. Also die Zeit, die ich am meisten an der Konfiguration vom VS Code war einfach, ja, wie sieht's aus? Was für ein Theme nutze ich? Welche Fonten nutze ich? Also ich glaube, hier der Philipp Hartenfeller und ich, wir haben gefühlt, meine Zeit lang alle zwei Tage wird eine neue Font und ein neues Theme ausprobiert. Also das ist ja wirklich... Also, glaube ich, uns mehr darum gestritten, welches Theme besser ist als welcher Code effizienter. Aber das ist die eine Sache. Und dann jetzt mittlerweile tatsächlich auch GitHub Copilot. Also mittlerweile ist das auch die Nummer eins. Das kannst du natürlich beim Kunden dann nicht unbedingt immer einsetzen. Aber so, wenn ich private Projekte entwickle oder auch jetzt bei uns tatsächlich, ist das auch die Extension mittlerweile, die ich am meisten nutze. Mhm. Einfach für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Also sei es, ich weiß gerade nicht weiter und ich brauche parse ich einen File in Go oder sowas. Mhm. Und dann nutze ich den Chat dafür. Oder was ich jetzt gerade mache, beziehungsweise schon angefangen hat mit dem letzten Jahr, ich nutze immer gern den Advent of Code, um mal irgendwas Neues zu lernen, mal irgendeine Sprache, von der ich wirklich vorher auch bewusst noch keine Ahnung habe. Und da mache ich das gerne so, dass ich dann die Aufgaben bearbeite. Das sind ja meistens so kleine Coding-Aufgaben. Das heißt, du schreibst nicht so viel Code und dann jetzt mittlerweile diese Review-Funktion nutze. Mhm. Und einfach entsprechend das markiere und dann sag, ja, sag mir mal, was ich da besser machen kann. Und dann geht er ja alles Mögliche durch, von wegen benennen die Variablen anständig. Mhm. Oder hier, da könntest du noch performancemäßig was machen. Oder das kannst du auslagern oder dies und das. Es ist tatsächlich richtig, richtig cool und es macht sehr viel Spaß, wenn man sich was Neues einarbeitet.
Und wenn der GitHub Copilot dir sagt, dass er halt Font scheiße ist, dann solltest du bitte, solltest du auch darauf hören, ja.
Zum Glück wertet er das nicht aus, aber das fehlt ja gerade noch. Genau, das ist wirklich mittlerweile, weil das auch, das sage ich tatsächlich auch in meinem Vortrag, den ich dann noch morgen halten werde, es ist für mich auch tatsächlich das erste AI-Tool, was für mich ein tatsächlichen praktischen Nutzen hat. Also ja. Da gehe ich nämlich auch drauf ein. Es gibt tatsächlich diesen Hype. Also man kommt nicht drum herum. Ne? Also ob das die Verwandten sind, die sagen, ey, du programmierst doch, du machst doch bestimmt auch was mit KI. Und dann die wirklich Vorgesetzten, die in dem Fall tatsächlich nicht KI, die sagen, ja, wie ist denn tatsächlich, wie können wir das sinnvoll nutzen? Welchen Mehrwert können wir irgendwie damit schaffen? Und dann tatsächlich auch beim Kunden, wo man dann hört, ja, ich habe gehört, es gibt KI, wir müssen was mit KI machen. Und man kommt halt nicht drum rum. Und oft ist das so, dass man sich denkt, okay, das ist ein beeindruckendes Ding, aber im Endeffekt hätte ich es auch anders lösen können als mit KI. Und jetzt wirklich der Copilot und noch ein paar andere Dienste, das ist wirklich mal was, das beschleunigt meine Arbeit. Das habe ich den Eindruck, beschleunigt auch mein Lernen von Sprachen und auch wirklich die Auseinandersetzung mit der Sprache beschleunigt das. Es hat halt wirklich praktische Nutzen für mich. Und deswegen bin ich da tatsächlich sehr beeindruckt von. Das ist halt tatsächlich auch mein liebster AI-Dienst, muss ich sagen.
Kleiner Side-Fact nochmal von mir, bevor wenn ich euch unterbrechen darf.
Ja, natürlich.
Caro, seitdem du gestern Abend beim Abendessen gesagt hast, dass der Name Kai, seit wenn man das A weglässt, KI ist und wenn man das K weglässt, AI ist und jetzt ich mich jedes Mal getriggert fühle, wenn jemand KI sagt, weil ich dann denke, KI, das könnte auch eine ganz komische Aussprache meines Namens sein. Und jetzt sagt der Fabian das in einem Take hier direkt 50 Mal, dann fühle ich mich sofort angesprochen. Danke auch dafür, Caro.
Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Es waren entweder Oliver Lem oder Nils de Bruijn.
Ja gut, die sind beide auch schwer bekannt dafür. Ja.
Genau, nochmal zu Copilot und dem, was du eben gesagt hast. Tatsächlich, als dieses ganze Thema auch mit ChatGPT und sowas gekommen ist, habe ich das natürlich auch mal ausprobiert und habe mir dann so Texte generieren lassen. Auch für den Podcast hatten wir schon so ein, zwei Sachen mal dort ausprobiert. Habe dem auch so ein paar Fragen gestellt, was man machen kann. Habe damit auch so ein paar Sachen schon erreicht, sage ich mal, aber irgendwie das, was immer so draus rauskommt, es entspricht einfach nicht meinen Anforderungen, quasi wie wenn ich selber machen würde. Und gerade wenn es so um Texte geht und so, das hört sich manchmal einfach weird an, was der schreibt, so hochgestochen und was weiß ich. Und deswegen war ich auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn es dann halt immer so hieß, ja, und die Entwicklung, die geht da halt komplett hin und natürlich ist es ein Thema, was sich halt sehr schnell entwickelt und so und auch weiterentwickelt. Aber deswegen war ich doch so ein bisschen skeptisch mit GitHub Copilot. Weil das ja auch so eine Sau war, sag ich mal, die dann durchs Dorf getrieben wurde. Es war ein riesiger Hype, der dann damals hochkam, wo das Copilot dann veröffentlicht wurde und alle dann so waren, wir müssen nie wieder Entwickler einstellen, so gefühlt, ne? Der macht das alles automatisch. Wir müssen ja nur schreiben in natürlicher Sprache, was diese Funktion machen soll und dann macht er alles alleine. Und als ich das dann aber ausprobiert habe, dachte ich mir am Anfang auch so, okay, es ist jetzt ein bisschen unterwältigend, weil das ja primär, also wirklich so wie der Name halt sagt, eigentlich ein Co-Pilot ist. Das heißt, er sitzt halt neben dir, hinter dir, wie auch immer und unterstützt dich dann bei der Entwicklung. Und mittlerweile muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass ich schon richtig genervt bin, wenn ich ohne das Ding arbeiten muss, weil ich halt so viel tippen muss.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Also gerade diese Standarddinge, ich muss dann immer so an so Leute wie Steve Jobs denken oder so, die sich halt jeden Tag das gleiche T-Shirt oder den gleichen Pullover anziehen, damit sie halt ihr Gehirn nicht mit solch banalen Dingen belasten müssen. Und so fühle ich mich dann in solchen Momenten, also nicht, dass ich mich wie Steve Jobs fühle, aber so vom Prinzip her einfach fühle ich mich dann in solchen Momenten, wo man dann halt einfach, ja, diese Logger-Geschichten muss man halt alle selber schreiben. Natürlich kann ich mir das halt mit Multiline-Edit und so selber zusammenbasteln, aber es ist einfach was anderes, wenn der das halt nimmt und dann halt dir direkt diesen Block generiert.
Genau, und das kann ja wirklich, also das, da haben wir ja beide drüber gesprochen. Ich glaube, du hast das auch erwähnt. Allein schon, wenn du einfach nur so In-Parameter loggen willst. Du hast eine riesige Prozedur mit, weiß ich nicht, 10, 12 Parametern. Jedes Mal dieses Ding, selbst wenn du dir so einen Rumpf von diesem Call kopierst und dann immer nachher nur noch die Sachen einsetzt, selbst das ist einfach nervig. Mhm. Und da ist es wirklich, du machst es einmal, du siehst dann schon den nächsten Vorschlag und dann machst du nichts anderes mehr als Tab und Enter drücken. Genau. Und im Endeffekt ist es dann durch. Also das finde ich schon angenehm. Das Gleiche ist übrigens in meiner Erfahrung mit Case-Statements.
Mhm. Ja.
Der kann relativ, finde ich, sicher sinnvolle Case-Statements generieren. Und also es ist immer noch so, dass ich drüber gucken muss, klar, dass ich auch noch Sachen anpassen muss. Aber das ist wirklich, also allein schon, wenn man mir ein Konstrukt hinstellt, bin ich ja schon froh, weil das, ich möchte eigentlich ja die Denkarbeit machen und nicht die Fleißarbeit.
Genau, das denke ich mir dann nämlich auch immer. Oder was ich auch immer ganz spannend finde, wenn ich mir halt so kleinere APIs baue und der Kunde zum Beispiel dort halt wenig diese Table APIs, das ist ein Table API Generator, zum Beispiel benutzt werden, dann fange ich schon immer an, so Typen zu definieren, ne, von den Tabellen und so. Und dann gehe ich halt in das Package und mache dann meistens sowas wie eine Find by ID oder sowas. Also sowas wie ein Get und dann durch eine ID. Und ich muss da kaum noch was tippen, weil den Tabellennamen, den hat er. Und dann macht er halt einfach Select Stern from und dann hat er fertig. Und das heißt, also ich fange halt einfach an, den Prozedur, den Funktionsnamen einzutippen und der Rest wird dann halt automatisch gemacht. Und das ist einfach auch dort eine Fleißarbeit. Ne? Es könnte natürlich auch einen Generator abnehmen, aber in dem Fall, also genau sowas finde ich als Beispiel, ist einfach großartig, dass einem das abgenommen wird.
Aber zu dem Thema, die Texte, die ChatGPT und Co. generieren, dass sie nicht deinen Ansprüchen entsprechen. Ich glaube, und das habe ich in der Vergangenheit, ich kann dich auch gleich nochmal was zu erzählen, was wir jetzt in so einem Recent Development gemacht haben oder dabei gerade sind, mit ChatGPT und Co., dass das steigt und fällt mit den Prompts, die man schreibt.
Ja, da bin ich wahrscheinlich nicht so gut.
Naja, es gibt, glaube ich, ganze Kurse, die man belegen kann, wo man nur lernt, wie man diese Prompts schreibt, damit man wirklich möglichst die besten Ergebnisse bekommt. Und ich selber habe das festgestellt, dass wenn du natürlich darum bittest, einen Text zu schreiben, dann sag mal, den bitte nochmal auf Englisch, den bitte in der Du-Form und so weiter und so fort, dass es Qualitätsunterschiede macht, auch in welcher Reihenfolge man das machen lässt. Also lässt man den erst generieren, den Code und macht den Text und lässt ihn dann nachträglich nochmal anpassen. Das macht einen riesen Unterschied. Und vor allem aber auch, was man noch für Sachen mitgibt. Da sagt man jetzt, schreib es jetzt wirklich überbordend, was für ein tolles Wort, oder mach es eher in Jugendsprache, ne, voll cringe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nutze bitte andere Sprache oder adressatengerecht für den und den. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen reinfuchsen. Und was ich dann festgestellt habe, ist, wenn du dir diese Prompts nimmst und am Ende dieser Prompt-Kette, die du gemacht hast, dieses Dialogs mit ChatGPT zum Beispiel, man sagt dann, fasse bitte meine letzten Anfragen zu einer geeigneten Prompt zusammen. Und dann kondensiert der das so ein bisschen. Ja, das heißt, man macht nicht den Text generieren, den bitte auf Englisch, nee, mach bitte du, was bei Englisch Quatsch ist, aber in Deutsch bitte in die Du-Form, bitte ein bisschen höflicher, ein bisschen formeller. Und wenn man dann sagt, kondensier mir das mal bitte runter auf eine Prompt und da macht man seine Tweaks noch daran, kann man das wiederverwenden und nutzen, um dann ein wirklich gleichbleibendes Ergebnis zu kriegen, was eher entspricht. Also jedes Mal hinzugehen und zu sagen, mach mal dies, mach mal das, oder gibt es ein anderes Ergebnis, wenn ich jetzt bitte schreibe? Oder wie läuft das jetzt und wie merkt er sich das auch, wie man drauf ist? Ich glaube, da muss man auch einfach wirklich viel lernen, um das zu machen. Also es wird einem nicht abgenommen. Und ich glaube, das ist diese Statements, KI nimmt uns den Job weg und Co. Ich glaube, am weitesten kommt man auch, wenn man sich dieser Technologie öffnet, sagt, man nutzt es, man passt seine eigene Arbeitsweise ein Stück weit dran an, aber man lernt halt auch unfassbar viel dazu. Nicht nur Prompts schreiben, sondern wie evaluiere ich das, was da rausgekommen ist, wie frei kann ich das wirklich einfach verwenden, Copy-Paste machen, wo muss ich vorsichtig sein? Konkretes Beispiel, was ich mal hatte, ist, ich habe einfach geschrieben, ich hätte gerne eine API, weil ich mal ganz kurz was testen wollte und der Fokus nicht darauf lag, eine API zu programmieren, sondern ich wollte eigentlich nur die API nutzen, um was zu testen, was dahinter liegt. Und dann habe ich gesagt, schreib mir mal ganz kurz eine API mit einem Datenbank-Connector zu einer MongoDB zum Beispiel oder so. Ja, dann nimmst du den Code, kopierst den rein, startest den und dann stellst du fest, nee, da kommt ein Error. Was machst du dann? Dann denkst du, ChatGPT lag dir jetzt falsch. Dann habe ich den Error genommen, habe den auch bei ChatGPT reingemacht und sag, das kommt dann. Also wie als wenn du bei einer Developer-Helpline bist irgendwie. Und dann sagt er, du scheinst eine neuere Version von MongoDB zu verwenden. Update doch bitte dies und das. Oder ich habe hier nochmal den aktualisierten Code für deine Version. Und dann klappt das alles, ja. Man muss sich ein bisschen anpassen, man muss Erfahrung machen, man muss lernen. Und dann kann man damit umgehen. Glaube ich, das ist so das Ziel. Aber ich glaube, wir sehen da noch sehr viel Bewegung drin und ihr beide benutzt jetzt GitHub Copilot häufiger mal. Und ich glaube, ihr nutzt dann auch das Modell, was dahinter liegt, ne? Von GitHub.
Genau, also ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon möglich ist, das kann ich nicht sagen, aber du kannst ja tatsächlich auch angeben, was du im Hintergrund nutzen möchtest. Ne?
Oktober 2024.
Genau.
Ja, genau. Das ist gerade erst, ja.
Tatsächlich habe ich das jetzt auch nur gesehen letztens, als du, das, wie gesagt, man wird, eine Sache bei VS Code, die cool ist, man wird, wenn es Updates gibt, ständig genervt und man kriegt es genau dann dargestellt, was tatsächlich das Update ist. Genau, also das ist tatsächlich an der Stelle cool, weil man muss auch sagen, zumindest jetzt noch, ne? Also ich finde, wenn man irgendwelche AR-Modelle für irgendeinen Dienst nutzt, die können halt verschiedene Sachen unterschiedlich gut. Ne? Manche können richtig gut Dokumente auswerten, denen kannst du wissenschaftliche Paper geben, dann Fragen dazu stellen, super, oder dir Sachen raussuchen und sowas. Das ist richtig klasse. Andere können was anderes gut. Ich finde das eigentlich gut, dass man im Endeffekt diese Flexibilität da an der Stelle hat. Ich muss sagen, ich muss das auch mal ausprobieren. Ich habe tatsächlich da jetzt zumindest, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau ausgewählt habe. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das ist eine Sache, da lohnt sich, glaube ich, auch mal damit so ein bisschen rumzuspielen. Gerade auch, finde ich, man sieht es an den Ergebnissen manchmal, wie die zustande kommen. Zum Beispiel, was ich zuletzt mal gefragt, da ging es ein bisschen um JSON-Parsing mit der Oracle-Datenbank. Und das Ergebnis war dann eigentlich ein relativ falsches Ergebnis von Stack Overflow plus was ein Beispiel, glaube ich, aus der Dokumentation von Oracle war. Aber zusammen war das was richtig Wildes. Also das hat halt wirklich, diese zwei Antworten haben nicht wirklich zusammengepasst. Also es ist da auch immer noch so, dass man schon noch mitarbeiten muss. Ja. Also es ist auch nur dann hilfreich, finde ich, wenn man schon ein gewisses Grundverständnis hat. Ne? Auch wenn du jetzt zum Beispiel, was ich vorhin meinte, so eine neue Sprache oder sowas lernst. Es hilft, wenn du schon generell erkennst, wenn was Käse ist, was da rauskommt. Das ist nicht schlecht. Das heißt, auch ne, wenn Sachen optimiert werden, das macht nicht immer Sinn. Aber es macht oft Sinn. Und das, finde ich, ist schon nicht schlecht.
Ich glaube, da haben wir aber auch noch den großen Vorteil, dass wir in der Reihenfolge das gemacht haben. Ne? Also, dass wir angefangen haben mit einem Steinzeit-SQL-Developer, der eine halbe Stunde lädt und haben dann da angefangen, ohne Plugins irgendwas reinzuschreiben und haben dann gelernt, wie man damit umgeht, wenn man plötzlich Tools an die Hand bekommt, wo irgendwelche Modelle im Hintergrund für uns wiederkehrende Aufgaben übernehmen oder Sachen optimieren, reviewen, Fehlerkorrektur lesen, was auch immer. Dass es in der Reihenfolge stattfindet und man jetzt eigentlich denkt, boah, das erleichtert jetzt wirklich meine Arbeit. Aber ich kann wirklich auch noch erkennen, wenn irgendwas völlig in die falsche Richtung geht. Ich glaube, wenn es andersrum ist. Ich glaube, es wird ziemlich, ziemlich heavy, wenn ich mir, wie Fabian gerade sagte, eine neue Programmiersprache aneignen möchtest oder sowas, hast vorher überhaupt keine Ahnung. Und du merkst, dass die KI dir das auch alles generieren kann und alles schreibt. Welchen Antrieb hast du für dich selber denn, die Konzepte dahinter zu verstehen? Genau. Ja, das ist das gleiche Phänomen, was zum Beispiel auch mit meinem Vater damals. Der konnte mir noch erklären, wie die einzelnen Bits umgefallen sind im Computer und wie man mit Lochkarten programmiert hat. Das war mir doch damals schon egal, wo ich mit einem Editor auf dem Computer HTML-Datei mit dem Notepad oder mit einem normalen Windows-Editor noch HTML-Zeilen geschrieben habe, um mir dann irgendein Frameset auf der Seite mit bewegten GIF-Bildchen da zu erstellen. Das war mir ja dann doch auch schon völlig egal, was da wirklich unter der Haube passiert und was mein Vater früher mit Setzkästen voller Lochkarten irgendwie gemacht hat. Und jetzt ist es halt so, wie bekommt man jetzt gerade die aktuelle Generation, die vielleicht im Studium das schon noch lernt, aber merkt auch einfach, wie man mit KI sich das Ganze auch herleiten lassen oder generieren lassen kann. Wo kommt der Antrieb für einen normalen Entwickler her, jetzt die Hintergründe von all dem noch verstehen zu wollen, was dir die KI eigentlich schon gibt?
Da würde ich sagen, ist auch tatsächlich eine Gefahr da von diesen Tools. Also wenn du nicht bereit bist, dich über, also so ein bisschen auch noch mit der Sprache oder der Technologie, die du da gerade nutzen möchtest, auseinanderzusetzen, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass der Entwickler am Ende schlechtere Arbeit leistet, als wenn er es so gemacht hätte und sich ein bisschen in das Thema eingelesen hätte, weil wenn ich einfach das nehme, was mir generiert und ich gebe keinen konkreten Kontext mit oder so, dann kann das für meinen Anwendungsfall, für den Kunden, für den ich gerade programmiere, kompletter Käse sein. Dann ist das so ein allgemeines Ding, was für die meisten Fälle passt, aber da in dem Fall halt nicht. Und ich verstehe in dem Fall dann gar nicht, warum das ein Problem sein könnte. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nutze das, um eine Sprache zu lernen, dann heißt das aber auch, ich mache dieses Review-Ding, aber ich habe ganz oft einfach Sachen, gerade jetzt bei Go, weil das wirklich für mich was komplett Neues ist, wo ich dann einfach frage, was bedeutet das hier in dem Kontext? Diese Sache von dem Variablenkonzept habe ich noch nicht verstanden oder sowas. Also ich versuche das ein bisschen zu so behandeln wie so den Senior-Entwickler, der mir auf der Schulter sitzt, den ich eigentlich haben will, den ich ja auch Sachen fragen würde. Wenn ich mit einem Senior rede, der wird mir natürlich auch sagen, ja, mach das mal so und so, aber dann werde ich trotzdem sagen müssen, ja, aber warum denn? Also was ist hier gerade der Hintergrund? Das ist halt wirklich, ich will halt jemanden haben, mit dem ich tatsächlich mich auch auseinandersetzen kann und der mir nicht einfach nur was, wir sitzen gerade auf sehr, 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 sehr ungewöhnlichen Stühlen. Nee, aber ich will ja wirklich was haben, womit ich mich auseinandersetze und ich habe ja auch Fragen und das ist ja schon wirklich super, dass ich die auch beantwortet bekomme. Das heißt, ich lasse mir nicht nur generieren, sondern ich lasse mir Teile generieren, ich frage nach und ich lasse das, was ich dann selber schreibe, reviewen. Also das ist zumindest für mich, finde ich, echt eine ganz coole Lösung.
Erneuter Disclaimer aus dem Firmeninternen, bei uns sitzen keine Senioren auf den Schultern von unseren Beratern. Also zumindest nicht bildlich gesehen.
Gab's das mal?
Gehen wir weiter. Nein, aber ein paar Keyfacts nochmal zu GitHub Copilot, wo das Thema ja gestartet hat. Also ich erinnere mich noch daran, dass Caro und ich damals auch in der Folge das mal erwähnt haben, was es so für Werkzeuge gibt und in welche Richtung das geht. Da war das alles wirklich noch relativ neu. Es gibt ja diese Copyright-Frage dann auch nach wie vor bei GitHub. Gehen die hin und lesen aus allen Repositories dann den Code mit, um zu lernen? Das ist natürlich dann klar der Holy Grail, ne? Also wenn GitHub in der Lage ist, all den Source-Code, der in deren Repositories drin liegen, zum Lernen zu nutzen, dann haben die natürlich massiv was, als wenn du ein anderes Modell bist, was Stack Overflow als Ressource nimmt. Und dann gab es die Diskussion, ist es dann nur bei offenen Repos, die frei zugänglich sind, die gelesen werden, oder geht es auch um Private Repos? Wie sieht's aus mit dem Code, der da rauskommt? Zu welchen Anteilen kommt das von wo und ist dann doch ein Copyright-Infringement? Wer weiß, also das ist immer noch eine offene Frage, aber mittlerweile, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, hat GitHub Copilot 2 Millionen bezahlende Subscriber. Und das muss man sich bei dem Betrag mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Ich meine, Microsoft selber, jetzt, wenn GitHub noch nicht selbstständig, sondern alleinstehend als Unternehmen wäre, wäre das natürlich wahrscheinlich ein Haupteinnahmefaktor. Also kann ich mir gut vorstellen, weil ja, gibt kostenlose und aber auch paid Repositories. Früher waren ja auch die gesicherten oder die Private Repos waren ja auch kostenpflichtig. Das, Caro, das wissen wir ja noch, wie es früher war. Und dann mit der Übernahme von Microsoft sind die ja dann auch kostenlos geworden, zumindest in einem gewissen Umfang.
Ja.
Aber dann mit 2 Millionen Paid Subscribers, also ich glaube, das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer und da wird auch rein investiert. Deswegen sehen wir halt auch jetzt diesen Wechsel, dass man jetzt Anthropic, Google und OpenAI-Modelle auch nehmen kann für seinen Code,
dass
man das verwenden kann. Aber auch zu dem Thema Verständnis für den Code, der da generiert wird. Also ich habe das bisher immer, wenn ich das gemacht habe und ausprobiert habe, hat mir ChatGPT unter dem generierten Code Zeile für Zeile, also beziehungsweise Block für Block, drunter geschrieben, für was welche Zeile jetzt gerade zuständig ist. Also es ist nicht nur, hier ist dein Code, nimm ihn, sondern das ist dafür, das ist dafür, das ist dafür. Und ich glaube, da kann man auch bis in die Unendlichkeit noch reindrillen und kann sagen, okay, jetzt füge mir aber bitte noch einen zusätzlichen Parameter mit hinzu, der hinzugezogen wird. Oder jetzt mach mir bitte ein richtiges Exception-Handling damit rein. Man kann da schon in die Tiefe gehen. Also das würde ich auch jedem empfehlen, der sich ein Code-Snippet geben lässt, da wirklich auch wenigstens die Arbeit reinzustecken und das durchzulesen, wofür das ist, und dann mal seinen gesunden Menschenverstand einschaltet und sagt, ist das jetzt hier wirklich so sinnvoll, das so zu machen, oder kannst du hier noch eine weitere Sicherheitsstufe einbauen? Ne, ist das jetzt gegen SQL Injection geschützt? Ist das berücksichtigt an der Stelle? Oder das ist eine Public-Facing-Funktion, die theoretisch auch mit User-Eingaben vom End-User gefüttert werden kann? Bitte da nochmal Vorkehrungen treffen. Auch da ist Hintergrundwissen und Erfahrung ja aber schon wieder notwendig. Ne?
Erfahrung ist da tatsächlich auch ein guter Punkt. Ne? Vor allem, sagen wir, du schreibst irgendwelchen Code. Das kann sein, dass das so ganz gut funktioniert, aber wenn du das Ganze in hochverfügbares System deployst, ist das Ganze dann überhaupt nicht mehr performant und so. Aber das sind alles Sachen, die kannst du dem Ding als Kontext auch mitgeben. Mhm. Oder auch Fragen dann entsprechend. Ja, pass auf, das und das, aber sag mir mal wirklich, wird das in dem und dem Szenario dann auch funktionieren? Was sind hier mögliche Pitfalls? So? Mhm. Also es ist schon eine ganz gute Sache. Auch so ein bisschen, ja, wie man so an die Entwicklung generell rangeht, ne? Dass man auch mittlerweile die Möglichkeit hat zu sagen, gut, ich habe jetzt hier die Funktion, generiere mir mal einfach so Unit-Tests dafür.
Ja.
Das ist schon einfach, das ist eine Sache, die sage ich auch in meinem Vortrag. Diese ganzen KI-Tools, die eignen sich besonders dann, wenn man mühselige Arbeiten damit ersetzen kann. Und das ist auch, ich meine, wir entwickeln ein Testing-Tool. Wir wissen aber auch, dass so Testschreiben generell immer was ist, was erstens die Entwickler eher weniger gern machen und was bei so Budgetproblematiken auch gerne mal rausgestrichen wird. Das heißt, wenn wir da eine Möglichkeit haben, das irgendwie schneller hinzukriegen, ist das natürlich eine gute Sache.
Was definierst du denn? Also wie verschieben wir dann im Laufe der Zeit den Begriff mühselig oder die Grenze davon? Am Anfang ist es... Am Anfang ist es mühselig, Case-Statements zu schreiben, oder es ist, gehen wir noch weiter hoch, Testdaten zu generieren. Im JSON-Format machen wir jetzt bitte hier 25, 26 oder 4000 Testdatensätze. Oder es ist mühselig, den gleichen Code, den ich jetzt schon mehrfach geschrieben habe, jetzt für ganz viele verschiedene Fälle zu machen, reproduzieren zum Beispiel. Am Anfang, oder eine Table API hast du gerade als Beispiel gebracht, Caro. Das ist am Anfang mühselig. Aber je nachdem, wie sich diese Grenze verschiebt und welche Generation entwickelt und welche Erfahrung herrscht und wie man schon weiß, wie mühselig das ist, das per Hand zu machen, ist diese Grenze, glaube ich, fließend. Ne? Irgendwann sieht es einfach nicht mehr. Ich habe es zeitweise mühselig gesehen, wie ich es gerade beschrieben habe, mit dieser REST API für irgendeinen Zweck. Ne? Du brauchst irgendeinen Trigger, der irgendeine Funktion im Hintergrund startet. Boah, nee, jetzt muss ich schon wieder also so eine total doofe REST API schreiben. die nichts anderes macht, außer den Request anzunehmen, einen Parameter auszulesen, dann eine Funktion starten und das Ergebnis hinterher wieder mit Code 200 zurückzugeben. Das sehe ich dann schon als mühselig an, immer diese wiederkehrenden 10 Zeilen oder 20 Zeilen Code in Node zu schreiben oder sowas. Das sehe ich dann schon als mühselig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Grenze noch weiter verschoben wird oder dass sie sich noch weiter verschiebt, dass man irgendwann sagt, boah, also eine Table API so in Gänze auch nur eine Kleinigkeit dafür zu schreiben, finde ich schon viel zu mühselig. Ja, dass man immer, ich will diesen Begriff eigentlich nicht nutzen, aber dass man immer fauler wird.
Das stimmt. Mhm. Ich finde, das ist also so eine evolutionäre Geschichte. Ich meine, früher hast du gedacht, okay, vom Ruhrgebiet jetzt nach Nürnberg laufen, ganz furchtbar. Dann hast du gedacht, okay, super, dass es Pferde gibt, dass ich da wirklich von dabei wirklich, dann bin ich ein paar Tage unterwegs, vielleicht auch ein paar Wochen, alles okay. Dann, gut, mach was mit dem Fahrrad. Das geht, die Straßen sind da super, mach ich's mit dem Auto. Und jetzt denkst du heute, oh mein Gott, so eine ewig lange Autofahrt, ja. Gar keinen Bock darauf, wer weiß. Also tatsächlich, ja, das stimmt tatsächlich so. Die Grenze von dem, was mühselig ist, verschiebt sich natürlich und ist auch abhängig davon, ne, wie viel einem abgenommen wird. Das ist schon wahr. Also vielleicht irgendwann, wenn wir das alles als mit Brain Interface alles eingeben, ist vielleicht die am wenigsten mühselige Variante, aber...
Ja, man ist es mühselig, sich jetzt ein Glas Wasser zu holen. Ne?
Tatsächlich denke ich mir das auch manchmal, wenn ich wirklich schreibfaul an einem Tag bin. Mensch, warum gibt es noch keine Möglichkeit, meine Gedanken automatisch runterschreiben zu lassen? Oder ich dachte mir auch schon mal bei einem Kunden, die ganz, ganz viel Legacy-Code haben, das ist ja eigentlich immer nach einem gewissen Muster passiert, wie man Legacy-Code sich halt anschaut und dann anfängt zu refactoren, jetzt abseits von der fachlichen Komponente, aber da dachte ich mir dann auch, Mensch, eigentlich hätte ich gerne so eine Caro-API, die das dann, Caro-KI, die das dann halt macht, ne, dass den ganzen Packages und alles durchgeht und dann anfängt zu refactoren.
Ich glaube, also so eine Caro-KI oder eine Kai-KI, oh Gott,
jetzt fange ich schon selber an. Bei dir müsste man ja nicht mal KI dahinter schreiben.
Ja, du musst einfach nur K-I.
Ja, einfach super. Ich werde das alles patentieren lassen, alles eintragen, du meinst gerade. Nein, ich glaube, also jetzt so spontan eine Vision. Also ich denke mir, okay, ich habe die Möglichkeit mit Olama oder mit sämtlichen anderen Tools mir eigene Modelle runterzuladen, die auf meinem Mac laufen zu lassen. Ne? Da kann man, weiß nicht, Mistral, Hermes, Meta, also hier Llama und so weiter. Von Meta kann ich mir runterladen und nutzen für die verschiedenen Zwecke. Natürlich nicht ganz so performant und das Ergebnis ist auch nicht das gleiche, was man jetzt bei einem Bezahlaccount von ChatGPT zum Beispiel hat. Aber eigentlich müsste es doch in der Zukunft die Möglichkeit geben, sowohl mit der Rechenpower davon realisiert, als auch von der Art, wie wir damit arbeiten, dass wir jeder ein Modell mit uns rumtragen. Ja, das gehört mit zu unserer Config. Die kommt neben die Config von VS Code, oder, nee, VS Code, kommt neben deine VS Code Config. Ich trage dieses Modell mit mir rum. Und es lernt bei jeder einzelnen Sache in meinem Leben, lernt es mit.
Ja.
Das kann bei meinem Einkaufen mitlernen. Was habe ich das letzte Mal in meinem Handy bei Picknick bestellt? Was habe ich mir bei Payback für Coupons aktiviert? Ja. Oder welche Läden sind bei mir in der Nähe, wo ich wohne? Bis hin zu, was mache ich in meiner täglichen Arbeit besonders häufig? Welche Anfragen stelle ich konkret an die KI per Chat oder sowas? Dass dieses Modell, was ich habe, nicht nur generell für den Anwendungsfall, den ich habe, sehr gut geeignet ist, sondern dass das auch in der Lage ist, anhand Alltagsgeschichten von uns super auf uns abgestimmt zu sein. Ne? Wir sehen das in einer abgeschwächten Form, würde ich jetzt mal sagen, schon seit Ewigkeiten bei Apple. Die versuchen, das so individuell wie möglich zu machen, dass dein Handy immer mehr von diesen Entscheidungen und Sachen, die du am häufigsten machst, übernehmen. Das heißt, ich schreibe ein iMessage mit einem gewissen Termin oder mir wird ein Termin geschickt, wo drin steht, wäre Donnerstag um 16 Uhr für dich gut. Na, dann kommt Siri schon mit um die Ecke und sagt, ey, ich habe gerade in dem Chatverlauf gesehen, dass da ein Termin vorgeschlagen wurde. Möchtest du den deinen Kalender hinzufügen? Mhm. Ja, solche Sachen kommen davor. Oder du machst ein Foto und der sagt sofort, wer da drauf zu sehen ist oder was für eine Pflanze das ist, die man dann erkennen kann, weil ich ja totaler Pflanzenliebhaber bin oder sowas. Ja, solche Geschichten, die werden dann überall ins Betriebssystem eingefügt oder es wird gesagt, ja, hier, du hast jetzt gleich einen Termin, da ist ein Zoom-Call angehängt, möchtest du dein Handy jetzt auch bitte nicht stören stellen? Mhm. Ja, und wenn diese Sachen sowohl mit unseren Handys als auch mit anderen Tools oder Hardware, mit der wir arbeiten, immer mehr auf dich abgestimmt wird, dann wird das irgendwann dein alltäglicher Begleiter, der dir alles hilft. Ich meine, dann haben wir irgendwann ein Interface an unserem Kühlschrank, der mitliest und macht, was du so für Lebensmittel brauchst oder gerne hast oder mal wieder vom Mindesthaltbarkeitsdatum mal wieder verbrauchen müsstest. Das ist ein Interface, was dieses eine Modell vielleicht füttert. Dann kann ein Herd sagen, wie häufig und welche Uhrzeit du kochst. Ne? Das sind so diese ganzen privaten Beispiele jetzt, aber es ist auch, ja, ich habe ein Bahnticket von dir in der E-Mail gefunden, du sollst jetzt gucken, dass du diese Sachen machst. Ich habe übrigens auch nochmal für dich vorher nachgeguckt, wie das Wetter da ist, das musst du reinpacken. dass das genau auf dich abgestimmt ist, weil die Caro braucht es 4 Tage vorher, die Informationen vielleicht, was einzupacken ist. Der Kai, der macht das vielleicht am Abend vorher völlig gestresst, da irgendwelche Sachen zusammenzupacken. Bis hin im Job so, ja, du brauchst eine gewisse Vorbereitungszeit auf einen Termin oder du musst vorher immer irgendwas umstellen bei dir, damit das gut klappt, eine Kamera aufbauen oder ein Licht anmachen oder sowas. Dass all diese Sachen, die wir normalerweise sowohl in unserem Muscle Memory haben, als auch in unserer Eigenart, wie wir so sind als Menschen, in einem Charakter oder in unseren Habits irgendwie, dass das immer mehr übernommen wird von so einem Modell. Und ich glaube, und das kann ich mir vorstellen, dass das dann auch wirklich den letzten noch erreichen wird, dass die Technologie tagtäglich eingesetzt wird.
Das kann schon sein, aber ich glaube, da sind wir noch tatsächlich ein paar so technische Innovationen von entfernt. Aber im Endeffekt ist das tatsächlich nicht so schlecht. Allein schon eine Sache, die, wo ich nicht weiß, ob das in dem Fall ersetzbar ist, aber stell euch vor, ihr schreibt einen Text, einen Abstract für eine Konferenz oder so. Ne? Mhm. Ihr denkt euch, das Thema könnte interessant sein. Dann schreibt ihr den Text, da und da gehe ich drauf ein und dann im Endeffekt, manchmal guckt man sich das noch 3-mal an, schreibt das immer wieder um, weil man immer dann wieder denkt, ach nee, letztes Mal, als ich das gehalten habe, da war das aber besser, wenn ich die und die Struktur gewählt habe. Mhm. Dann schreibe ich das nochmal um. Dann fällt dir ein, ja, vielleicht das Ende sollte aber auch so und so sein, basierend auf deinen Erfahrungen und so. Was ich manchmal einfach gut fände, auch wenn man sich einfach mal eine Meinung bildet zu irgendwas. Ne? Du musst dich mit irgendeinem Thema mal auseinandersetzen. Das heißt, irgendein politisches Thema. Ne? Ich finde das, ich bin da ganz oft, dass ich denke, okay, das ist meine Meinung. Dann einen Tag später, ja, nee, doch nicht, das habe ich nicht berücksichtigt. Mhm. Siehst du mal, ah, nee, das eigentlich auch nicht. Und manchmal, was ich schon mal ausprobiert habe, ist einfach zu sagen, ja, wie ist das denn, wie ist dann irgendwie gesellschaftliche Entwicklung XY, wenn dann? Und dann kannst du manchmal sowas bekommen wie, ja, das ist im Endeffekt mal so und so ausgegangen, das heißt, das und das könnte passieren. Und dann nutzt du viele Sachen, um dir eine Meinung zu irgendwas zu bilden. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber es ist tatsächlich eine Sache, die finde ich wichtig, wo man vielleicht eine Hilfestellung haben könnte, wenn man sich mit Themen auseinandersetzt und wirklich dann zu einem Ergebnis kommen kann, hinter dem man auch stehen kann. Das ist jetzt meine Meinung zu dem Thema. Mhm. Und das würde ich möglichst präzise machen. Ich will mir verschiedene Sachen angucken und ich will dann irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Mhm. Das ist nicht mal unbedingt nur auf so Technik gemünzt, aber so generell zu Themen. Ich habe das wirklich, ich schreibe da viel zu auf, radiere das weg, schreibe das nochmal, dann fällt mir was Neues ein, schreibe das nochmal und so weiter. Dieser Prozess, wenn ich den auch ein bisschen mit so einem, ja, mit so einem, wie das macht, wenn man mit einem Experten von irgendwas spricht.
Genau.
Man sagt ihm seine Ideen, er sagt, ah, da überleg, denk nochmal darüber nach, dann denkst du wieder, ja, aber wie ist das denn? Das ist, dann ist das so ein Gespräch. Deswegen meine ich das auch mit dem Senior Developer, der immer auf der Schulter sitzt. Das ist ein bisschen so eine Art, über ein konkretes Thema mit jemandem zu sprechen und am Ende zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Das stimmt, das habe ich am Anfang, wo ich ChatGPT benutzt habe oder mal ausprobiert habe, habe ich das auch so gemacht. Da ging es dann wieder um Technik. Aber ich habe dann zum Beispiel sinniert über Performance bei Oracle und habe dann halt so einfach mit dem Ding halt ein bisschen geschrieben, so ja, was wären deine Ideen hierfür und dafür? Und dann hat da ChatGPT halt eine Antwort geschickt und dann war ich so, ah ja, okay, und was ist aber dann und dann? Und dann war so, ja, stimmt, dann wäre das und das und die Konsequenz und die Konsequenz. Und dann finde ich das auch ganz interessant, einfach mal so einen Sparringspartner zu haben, ohne dass es irgendwie ein Teddy ist oder eine Puppe oder so, die neben einem sitzt und auch einem antwortet. Nicht, also außer ihr hört das, aber dann weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn die Teddys und Puppen euch antworten.
Crazy.
Genau, aber das finde ich auch. Und um nochmal wieder, ich hoffe, ich bringe jetzt dieses spannende allgemeine Thema nicht wieder, mache ich nicht kaputt, aber um nochmal zum Visual Studio Code und der Integration von GitHub Copilot zurückzukommen, du hattest das vorhin nämlich auch erwähnt mit den Unit-Tests und was ich da auch ganz spannend fand, bei PLSQL gibt es ja nicht so viele Optionen, um tatsächlich Unit-Tests zu machen. Und als ich das mal angeklickt hatte, da hat er mich dann auch direkt zuerst gefragt, ja, welches Framework benutzt du denn? Hat dann direkt 2 Links halt vorgeschlagen, dann konnte ich eins von beiden auswählen und dann hat er halt das entsprechend so geschrieben, wie es dann für dieses Framework dann vorgesehen war. Und das finde ich auch total interessant, dass das mittlerweile auch so auf die Sprache eingehen kann, weil am Anfang weiß ich noch, da waren halt die coolen Features, sag ich mal, die waren dann nur für JavaScript da und sowas. Mhm. Also für alles, was halt sehr weit verbreitet ist und dass das mittlerweile auch jetzt so im PLSQL-Bereich nachkommt oder in Sprachen, die jetzt nicht so oft benutzt werden, finde ich auch ganz cool.
Ja, das stimmt. Das ist interessant. Ich habe es tatsächlich für PLSQL auch noch nicht ausprobiert. Tatsächlich wirklich für JavaScript. Und da fand ich es schon immens beeindruckend. Aber das werde ich mal testen.
Es gibt jetzt aber auch bei ChatGPT dieses neue Modell, Ich habe es jetzt selber noch nicht in der Tiefe ausprobiert, aber das heißt irgendwie O1.
Ja, 4.0 oder so.
Na, das ist das neue.
Ach so, du meinst
allgemeingültige. Ich würde schon sagen, das ist Default, glaube ich, aktuell.
Ja, also es gibt noch die Preview von O1, heißt sie, glaube ich, und das ist mit Advanced Reasoning.
Okay.
Und die werben damit, es klingt schon irgendwie komisch, so, weil man redet irgendwie wie über ein Kind, glaube ich. Die sagen so, ja, es hat jetzt gelernt, länger nachzudenken über eine Frage, die ich stelle. Ja, das heißt, es wird nicht die nächstbeste oder erstbeste Antwort gegeben, die vielleicht den höchsten Match hat. Ja. Also der Pro- oder Plus-Account von ChatGPT geht ja auch hin und sucht im Netz nach. Mhm. Schreibt auch hinter die Informationen, die es hat, auch direkt die Quelle.
Mhm.
So. Und dieses Advanced Reasoning, so stelle ich mir das vor, ohne es ausgiebig getestet zu haben, vergleicht vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr und liest sich oder überlegt sich nochmal die Antwort, die da herkommt und lässt das besser herleiten. Wo kommt es her? Ja, ja. Und das ist vielleicht gerade auch im Code-Umfeld eine ganz spannende Geschichte, wenn man das hinterfragen kann.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, und das ist nochmal der Punkt von gerade, um auf den zurückzukommen. Ich glaube, wenn ihr jetzt mit eurem PL-SQL-Ansatz für den, ne, nicht JavaScript jetzt, wo du gerade gesagt hast, Caro, das war am Anfang ja eher so im Fokus, mit PL-SQL hergeht und sagt, die Lösung, die da jetzt herkommt, also du kannst es ja, du weißt ja, was dahinter steckt und wie man das machen würde und wirst aber aus dem Ergebnis vielleicht nicht ganz so schlau. Warum wurde der Weg jetzt gewählt? Das ist nicht die Antwort, ja, weil das in dem nächstgefundenen Blog mit der höchsten SEO-Rate irgendwie beim SEO-Ranking ganz oben waren. Deswegen habe ich jetzt hier von einem Blogposting von dem und dem das rausgesucht und dir als Beispielscode gegeben. Sondern einfach nur sagst, ja, warum hast du dich an der Stelle entschieden, den Hash für ein Passwort mit dem Algorithmus zu nehmen? Und dass die KI ist dann vielleicht in der Lage, dir das zu beantworten, zu sagen, ja, weil diese anderen Algorithmen, die dafür verwendet werden können, sind in dem Jahr, in dem Jahr, in dem Jahr geknackt worden. Und deswegen eine Verschlüsselung mit der hohen Bitzahl ist, das ist das beste Framework hier bisher. Und dann hilft dir das vielleicht, wenn du wirklich so curious bist. Ich habe viele Anglizismen nach der Pause, ne?
Egal.
Woher kommt das? Das war zwar Vater geworden, aber das heißt doch noch lange nicht, dass ich so viele Anglizismen benutzen muss. Nein, dass man da nochmal hinterfragen kann, woher die einzelnen Entscheidungen und die einzelnen Codezeilen kommen, die da generiert worden sind. Vielleicht, um es beim nächsten Mal besser zu verstehen. Und das ist, glaube ich, der Anspruch, den man an sich selber haben sollte, wenn man so eine KI nutzt fürs Coding konkret, dass man hinterfragt, wo kommt das her, warum ist es so gewählt.
Mhm.
Denn nicht, wenn die 10. Table API generiert wurde, da muss ich es dann natürlich nicht noch jedes Mal nachfragen, es sei denn, es weicht ab. Aber wenn ich jetzt irgendwie komplett ungeachtet von vorhergehenden Sachen, die ich damit gemacht habe, irgendwas generieren lasse, da wirklich zu hinterfragen, wo kommt das her, warum ist das so, warum nicht anders oder ich hätte vielleicht so und so. Da muss man vielleicht, wie du gerade sagst, das perfekte Wording dafür, als Sparringspartner das einfach zu nehmen, wo man sich die Bälle hin und her wirft. Und ich glaube, je besser die Modelle werden, desto mehr Quellen dahinter kommen, desto häufiger solche Sachen gefragt werden, desto mehr Antworten kriegt man dann auch und dann hat man die Möglichkeit. Man kann es ja nicht nur challengen oder man kann es ja nicht nur hinterfragen, woher kommt das, sondern so, wie wäre es denn, wenn? Ja? Könntest du das vielleicht nochmal umschreiben, also das gefällt mir besser? Oder hast du mit meinem Vorschlag, hast du da irgendwas auszusetzen dran? Das wäre mal ganz spannend zu sehen, weil wenn er dann sagt, ja, hier, die Funktion würde ich nicht machen, weil es gibt diesen einen Edge-Case. Und also ich glaube, da sind die Ressourcen wirklich unfassbar. Also du kannst so sagen, erstell mir den Code hierfür, dann kriegst du einen Code und kannst sagen, ja, der ist schlecht, ist Quatsch. Aber wenn du es richtig ankommst, da kommen wir wieder auf die Qualität deiner Prompts drauf zurück.
Das ist ein sehr guter Punkt, ja.
Ne? Je besser du das schreibst, desto besser sind die Ergebnisse für dich. Und dann hast du wiederum was zu lernen, damit die Technologie dir helfen kann. Das sollte, glaube ich, auf jeden Fall verfolgt werden. Also da muss man hinterher sein.
Genau, das ist auch, da finde ich, schließt sich so ein bisschen die Frage an, was kann denn die Grenze von so einem AI-Sparings- oder Coding-Partner sein? Jetzt würde ich sagen, immer der große Vorteil von einem menschlichen, so Peer-Review oder Per-Coding oder sowas, ist immer, dass neben den Sachen, wie etwas geht, was ich ja im Endeffekt aus einer Sprachendoku oder sonst was rauslesen kann auch, ist so ein Teilen von Erfahrung. Das heißt, ne, sagen wir mal, du bist in einem Projekteinsatz bei einem Kunden. Ne? Du musst ein Feature umsetzen. Du hast aber ein Datenmodell, das ist nicht normalisiert. Das ist generell riesiges Chaos. Du hast aber auch kein Budget, um das jetzt zu refactoren aufwendig. Aber du musst trotzdem Funktionalität umsetzen, die schon einen Mehrwert bringt. Wie gehst du damit um? Und könntest du einem AI-Assistenten sowas als Kontext mitgeben? Könntest du dem sagen, ja, ich das und das muss ich quasi programmieren, das ist die Funktion. Dann gibt es ein Ergebnis, ja, das könnte man so und so machen. Ja, aber bedenke das im Kontext von kein normalisiertes Datenmodell, die und die Technologie, die und die verfügbare Zeit oder was auch immer an Parametern dann noch mit reinfließt. Das würde mich mal interessieren, auch in Zukunft, wie so diese gerade so Prompt Engineering, wie diese Kontextgeschichte wirklich funktionieren kann und wie weit man das treiben kann.
Das haben wir ja jetzt in dem Framework, was wir alle drei ja verwenden, ne, mit Oracle Apex, haben wir ja diese neuen AI-Features. Ist, glaube ich, auch mal wieder eine ganze Folge wert, sich da mal reinzufuchsen, mal reinzugucken. Ja. Das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal auf den Zettel kriegen. Aber die Funktionalitäten, die dahinter stecken, also mal ganz, ganz, ganz kurz mal abgebrochen. Da wird ein Kontext erstellt, in dem man sich bewegt. Ja, man schreibt Kommentare an Datenbankspalten hinten dran in der Definition davon und sagt, diese Tabelle, diese Spalte ist dafür und dafür und dafür. Dieses Attribut hat einen komischen Namen, aber ich gebe dahinter im Kommentar, das ist jetzt hier Salary von dem Manager zum Beispiel oder Salary von dem Mitarbeiter, der in dieser Tabelle, in dieser Employee-Tabelle drin ist. Dann wird das generiert als Defaults. Das wird zusammengefasst. Ja, das wird so vorbereitet von Apex und wenn du dann hingehst und nutzt dann diese AI-Features von Apex und sagst, ich möchte zu diesen Sachen Fragen stellen oder ich möchte die Select-AI nutzen, wo ich Queries generieren lasse mit natürlicher Sprache, die ich da reingebe oder mit Chat-Nachrichten, die ich reinschicke, dann nutzt er genau diesen Kontext, diese vorher übersendeten Informationen, um basierend darauf hinterher wieder was zu erstellen.
Mhm.
Und das gibt es bei ChatGPT für normale Textnachrichten, das nennt sich dann, glaube ich, das Memory. Ein kurzes Beispiel dafür. Wenn ich zu einer gewissen Person was rausfinden möchte mit ChatGPT, einfach nur so eine Vita, einfach mal das Durchlesen von einer bekannten Person und sage dann erstmal, finde zu einer Person XYZ was raus und so weiter und so fort. Und dann sagst du in der nächsten Nachricht, die Person, über die ich jetzt gerade recherchiere, heißt Fabian Neureiter. Dann steht da Memory Updated. Und dann gilt für den Kontext, in dem ich mich jetzt in diesem Fenster bewege, permanent dieser eine Default, dass es die ganze Zeit aber immer um diese eine Person geht.
Ja.
So, und wenn ich dann hingehe und schicke halt vorweg Informationen zu meinem Datenmodell, ja, das sind die Key Facts dafür. Mhm. Es ist nicht normalisiert, es hat diese Größe, Performance Bottleneck ist identifiziert worden, kann aber gerade nicht beseitigt werden. Ich habe hier keine Indexe oder ich habe nur auf der einen Tabelle einen Index, sollte man vielleicht gucken, dass man darüber die Joins macht, auf eine gewisse Art und Weise, dass man den Kontext dieser aktuellen Session richtig setzen kann. Ja? Da kann ich auch gleich das bezüglich Kontext mal über dieses kleine Projekt sprechen, was wir gerade aktuell machen mit der AI-Geschichte. Das können wir gleich dranhängen, wenn ihr noch Lust habt. ich umreiße es mal ganz kurz. Also das passt zu dem Thema Kontext ganz gut. Ich glaube, jeder, der im Consulting oder jeder, der Dienstleistungen, Coding als Dienstleistung anbietet, kennt das, dass es Ausschreibungen gibt von öffentlichen Instituten zum Beispiel oder öffentlichen Institutionen, die Aufträge für Programmierarbeiten zum Beispiel oder für Projekte im Generellen aufsetzen muss. Und das sind teilweise 30, 40 Seiten lange Dokumente, wo alles haarklein beschrieben wird, in welchem Kontext was passieren muss. Da gibt es ein paar formelle Sachen, die eingehalten werden müssen. Es gibt inhaltliche Informationen, es gibt technische Informationen und so weiter und so fort. Da gibt es Abteilungen in Firmen für, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag diese Ausschreibung durchzulesen und zu identifizieren, ist die jetzt was, ist die nichts, welchen Rahmen haben die? Und die lesen und lesen und lesen und schreiben sich Sachen raus dafür und sagen dann am Ende, ja, das könnte was sein und da gehen wir halt drauf, das versuchen wir die mal einzulösen. So, ganz einfacher Use Case, den wir uns dann dafür gedacht haben, ist, wir müssen uns das ja gar nicht selber durchlesen, weil wir könnten den einfach von der KI zusammenfassen lassen. Wir können die Dokumente nehmen, die wir bekommen, können die durchlesen lassen von der KI und können dann Fragen daran stellen. Deswegen immer wieder von mir jetzt aufgebracht dieses Thema mit der Qualität der Prompts. Weil die Fragen, die man dann an dieses Dokument schickt, und jetzt die Brücke zum Kontext gerade, die technische Umsetzung, die wir machen, ist, wir schicken die Dokumente vorher als Kontext, also die werden erst von einem Dokument zu einem Text umgewandelt. Also wenn der PDF ist, wird der Text extrahiert. Und der Text wird entweder, je nachdem, welche AI man nutzt, welche API, entweder in einzelnen Chunks oder als komplette Text mitgegeben und gesagt, das ist der Text, um den es jetzt geht. Das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen. Und wenn ich jetzt gleich frage, welche Programmiersprache wird denn genutzt, muss das nicht im Generellen dann die Antwort kommen, JavaScript wird von so und so vielen Millionen Entwicklern auf der Welt genutzt, sondern es wird gefragt, ob in dieser Ausschreibung, was dazu steht, ob JavaScript genutzt wird oder nicht. So, das heißt, wir setzen vorher die Rahmenbedingungen. Das kann in deinem Beispiel gerade eben, Fabian, kann das sein, Zustand meines Datenmodells, Spezifika für dieses Projekt aktuell. Aber es kann, wie bei uns, auch riesengroße Texte sein, die ich befrage. Es kann ein gewisser Newsbeitrag sein, es kann ein aktuelles Geschehen sein, welches ich befragen möchte. Und dann kommen automatisiert, werden Fragen an dieses Dokument gestellt. Und das können bei jeder Ausschreibung immer die gleichen Fragen sein. Ne? Und da haben wir ein abwechselndes Tool gebaut, wo man in der Lage ist, eine Ausschreibung hochzuladen und dann wird auch entschieden, je nachdem, wie sensibel dieses Dokument ist, ob es öffentlich zugänglich ist oder ob es eher eine direkte Zusendung ist, sage ich jetzt mal, oder nicht direkte Zusendung, aber ob das in einem gewissen Portal war, wo man auch Zugänge für braucht, welches Modell man dafür nutzen möchte. Machen wir das jetzt lokal mit einem Modell, was nicht nach außen funken darf und wo die Daten nicht zurücklaufen? Oder ist das eine Sache, die ist öffentlich, die kann ich durchaus auch an eine ChatGPT oder an Anthropic oder weiß ich nicht, oder an Google schicken, damit da gelesen wird, die Entscheidung kann man treffen. Und danach kann man sagen, ich möchte gerne Informationen über die Kosten des Projektes, inhaltliche Informationen zu verwendende Technologien, aktueller Stand, Deadline. Diese ganzen Fragen sind vorformuliert, als gute Prompts. Und ich kann mit einer schönen Überschrift, das ist natürlich alles in der Datenbank schön aufgeschlüsselt, kann ich dann anhaken, ich hätte gerne Informationen, technische Informationen, Kosten, Projektbeschreibung, runtergebrochen, Zertifizierung und so weiter. Drück auf Next und dann wird diese KI angefragt. Mhm. Es wird tatsächlich über Chat gemacht. Es wird der Text vorgeschickt, das ist mein Kontext und jetzt stelle ich auf diesen Kontext 5, 6 Fragen und die Ergebnisse gebe ich alle separat voneinander wieder zurück in die Datenbank, sodass, wenn jemand anderes kommt und die gleiche Ausschreibung hochlädt intern, sieht er, ja okay, das wurde schon mal ausgearbeitet. Und dann sieht man schön auf einer Übersicht ganz viele verschiedene Tabs. Und in den Tabs kann man dann sehen, welche Fragen man vorgestellt hat. Oder Karten oder wie auch immer, welche Darstellung man immer dafür wählen mag. Und das ist echt eine riesen Arbeitserleichterung. Also ja, da kann man echt sagen, klar, man muss es auf den Prüfstand stellen, wie gut kann es das lesen, wie gut ist dann wirklich die Information auch valide. Aber es erspart zumindest erstmal so ganz viele Seiten, die man gelesen hat und dann auf Seite 20 feststellt, das ist eigentlich gar nichts für uns, weil wir sind nicht so zertifiziert oder es steht eigentlich schon fest, welche Ausschreibung da ist oder wer dann hinterher dafür am besten geeignet ist oder welche Software es trifft, die unterstützen wir gar nicht, ne? Oder soll auf keinen Fall mit Oracle sein, dann brauchen wir es uns in dem Kontext nicht durchlesen. Mhm. Und das erleichtert diese Arbeit doch immens. Dann ist es das, wo wir vorhin waren, diese Faulheit oder diese Grenze, sich das Lästige abzunehmen zu lassen, betrifft sich dann auch einfach das Lesen.
Ja. Ja.
Es ist so, es ist super viel Prosatext, der da geschrieben wird und das ist für die Leute, die schreiben, nicht gerade angenehm, das ist für die Leute, die es lesen, ist es nicht wirklich angenehm, aber es scheint aktuell noch keinen Weg daran vorbeizugeben und deswegen kann man da locker auch eine KI nehmen, die super in der Lage ist, Texte zusammenzufassen und Fragen daran zu stellen.
Mhm. Genau, das ist wieder das Thema Überwindung der Mühseligkeit so ein bisschen.
Ja.
Das ist ja auch der Grund, warum ich mir das Document Understanding angeguckt habe, weil es ist sonst, was macht unser Backoffice? Unsere Firma kriegt eine Rechnung rein, die nehmen die entgegen, die schauen die sich an, ob das alles stimmt, nehmen dann einfach das Dokument und tragen die Daten in eine Maske ein oder scannen das ein. Also das ist halt wirklich Arbeit, die macht, glaube ich, niemand wirklich gerne. Und das kann man damit wirklich ablösen. Also selbes Prinzip eigentlich, ja. Das ist
Es gibt auch noch Unternehmen, die nehmen Faxe entgegen, ja. Die nehmen Faxe entgegen, schreiben dann die Sachen in die digitale Form, müssen es dann noch einscannen und danach noch in einen Schnellhefter einordnen.
Ja.
Das sind zwar vielleicht Regularien, die noch eingehalten werden müssen, weil gewisse Rechnungen auch eine gewisse Zeit physikalisch zurückgehalten werden müssen, aber das ist ja auch nur noch oder vorgehalten werden müssen. Das ist auch nur noch eine Frage der Zeit, wie lange sowas nötig ist und ob man sowas nicht auch digital archivieren kann, ja. Aber all die mühseligen Prozesse, und das sind leider natürlich auch wahrscheinlich Jobs, die dann überflüssig werden könnten, ja, weil es einfach irgendjemand gibt, der muss halt heften und es gibt jemanden, der muss scannen und es gibt jemanden, der muss Sachen näher überprüfen, ne? Dass das nicht mehr den gleichen Umfang hat, wie es früher hat, das wird Auswirkungen haben. Ne? Aber ich glaube, wer sollte das besser sagen können als wir als Entwickler? Wiederkehrende und langweilige Aufgaben müssen automatisiert werden. Und das, ne, deswegen Entwickler sind faul, ist glaube ich eines der ältesten Sprichworte, die ich so in meiner Karriere irgendwie erlebt habe, dass Sachen, die wiederkehrend sind, da wird dann eher eine Lösung gesucht, wie man das automatisieren kann, auch wenn die Lösung zu entwickeln deutlich länger dauert, als das Problem mindestens 5, 6 Mal wirklich repeatedly zu machen. Aber ich glaube, da werden sich viele Sachen noch verändern und wir haben jetzt eigentlich eine ganz coole Timeline schon in unserem Podcast gehabt, nicht nur in diesem einen jetzt hier, sondern über die gesamte Zeit der letzten fast 60 Folgen, die wir gemacht haben. Mit der ersten Skepsis, was werden das denn für KIs?
Stimmt,
mit den ersten Gehversuchen, dann mit dem Philipp Hartenfeller, der über GitHub Copilot schon mal gesprochen hat, über die ersten Sachen, die man damit schon mal versucht hat und wie skeptisch man dahin ist, bis hin zu der Folge jetzt, wo wir tatsächlich schon mal an reellen Beispielen, wie das Einzug erhalten hat, darüber gesprochen haben, welchen Weg das so nimmt. Ich denke mal, in einem Jahr sprechen wir nochmal hier, in was auch immer für eine Konstellation und bringen vielleicht nochmal ganz andere Use Cases auf und können das auch nochmal aufgreifen, was wir heute besprochen haben. Vielleicht sind wir da auch schon viel, viel weiter und das, was du gerade eben in weiter Zukunft gesehen hast mit dem Model, was persönlich auf uns zugeschnitten ist. Ein Tag dazu, ich glaube, mit steigender Effizienz von unseren CPUs und mit der Rechenleistung, die wir haben, wird zumindest eine Hürde jetzt genommen. Das werden selbst bald bestimmt auch unsere Handys, jetzt zum Beispiel iPhones, mit M-Chips versehen werden sollten, dann haben die Dinger mehr Leistung als das, womit die Leute die ersten Versuche mit KI vor ein paar Jahren gemacht haben, weil die Dinger so effizient sind, weil die so leistungsstark sind und so darauf aus sind, dass vielleicht auch das Trainieren von solchen Models nicht mehr so rechenintensiv ist, dass man dafür riesengroße Schränke mit Nvidia-Grafikkarten braucht. Ne? Abfragen und Nutzen einer KI ist ja von der Rechenleistung bei weitem nicht so viel, wie das so einer KI wirklich etwas beizubringen. Das hat der Fabian mir mal in der One-on-One-Session genauer beschrieben, wie das funktioniert. Würde den Rahmen sprengen. Aber ich denke, wir gehen in die Richtung, dass solche Modelle auch möglich sind, auch zu lernen, während man sie benutzt. Und dann mit einem Abnehmer wie zum Beispiel Apple oder wie Google Pixel Phones und Android im Generellen, wenn das einen gewissen Weg da rein findet, dann schaffen wir das auch, dass so ein Modell einfach im Alltag mitwachsen kann.
Das ist übrigens ein interessantes Thema, glaube ich, für einen Podcast generell. Also so das ganze Thema mit KI, Datenschutz und wirklich so Urheberrechte. Das ist eine Sache, die wird jetzt live verhandelt gerade, aber es ist immer noch eine Sache, die glaube ich, und das meine ich wirklich nicht, also die steht dieser manchen KI-Entwicklung jetzt im Weg. Und das finde ich teils gut und teils nicht gut. Es ist wirklich ein interessantes Thema, mit dem man sich mal gesondert auseinandersetzen sollte, weil klar, wenn ich irgendwann ein Brain-Interface habe und das noch KI befeuert, alles Mögliche für mich macht und abnimmt und vorschlägt und so, dann weiß ich nicht, ob der Weg dahin zu kommen ein guter war. Und ob dann auch die Situation, die dadurch entsteht, gut ist für Menschen generell. Also.
Was für ein wunderbares Schlusswort, Caro.
Ich wollte gerade sagen, das gucken wir mal, ob wir da jemanden vielleicht sogar finden.
Wir nehmen das als Snippet. Also wir nehmen den Vorschlag gerne auf. Wir finden bestimmt jemanden, der uns da wirklich auch fundierte Informationen zu geben kann. Wir werden als Snippet deine letzte Aussage auf jeden Fall nochmal festhalten, ja. Zu sagen, wo die Menschheit wohl hinkommt und wo wir problematische Punkte sehen. Ich nutze jetzt an der Stelle hier die Chance und bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast Fabian. Vielen Dank, dass du dabei bist oder warst, eher gesagt, jetzt die letzte Stunde.
Vielen Dank an euch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Vielen Dank natürlich auch an dich, Caro.
Dankeschön, KI.
Oh, okay. Und natürlich wie immer, vielen, vielen Dank an unsere Hörer, die es bis zu dieser 1 Stunde und 5 Minuten geschafft haben zuzuhören. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und viele spannende neue Folgen in den nächsten Wochen.
Ja.
Bis dann.
Bis dann. Don't want to go.